ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Schön, dass ihr bei unserem Ukraine-Update mit dabei seid. Ich bin Marc Burgemeister und an dieser Stelle sprechen wir wie jede Woche über die aktuellen Entwicklungen und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine. Auch dieses Mal geht es um den Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf Seiten der russischen Armee. 8.000 sollen nach US-Angaben inzwischen in der russischen Grenzregion Kursk angekommen sein. Der ukrainische Präsident kritisiert, dass es von westlicher Seite null Reaktion gebe. Wie Kiews Verbündete auf die Entsendung von Kim Jong-uns Soldaten reagieren, darüber spreche ich in dieser Folge mit Markus Keub von der Militärakademie der ETH Zürich. Zuerst wollte ich von ihm wissen, was genau über den Einsatz bislang bekannt ist.
Also wir können zwei Sachen mit Sicherheit sagen. Optisch, visuell bestätigt sind 3.000, zumindest soweit die USA es vermeldet haben. Und die sind tatsächlich da. Es soll sich angeblich um das 11. Korps handeln, also um nordkoreanische Spezialkräfte. Was auffallend war, ist, dass Putin, der in den letzten Tagen ziemlich gesprächig war, so im Unterschied zu den letzten Wochen hat er viele Pressekonferenzen gegeben, dass er es nicht einmal bestritten hat. Ja, was normalerweise eigentlich standardrussisches Vorgehen ist. Also Sie wissen ja, glauben Sie nie was, bevor der Kreml es nicht offiziell bestreitet. Das war diesmal aber anders. Das ist schon bemerkenswert, weil wenn wir uns nochmal erinnern an den Fall der iranischen Drohnen, ne? Also was sagt es über ihre Rüstungsindustrie aus, wenn sie sich langsame Low-Tech-Drohnen aus dem Iran liefern lassen? Jetzt frage ich Sie, was sagt das über Ihren angeblichen Großmachtstatus aus, wenn Sie sich Soldaten aus Nordkorea schicken lassen? Ich werde jetzt sehr zynisch, aber bei der derzeitigen Todesquote von 1.000 pro Tag bei den Russen halten die 3 Tage. Dann sind die weg. Also das allein wird nicht reichen, ne? Also wenn, dann müssten wir da ehrlich gesagt mehr erwarten, also mehrere solcher Verbände, 3.000 Mann, die dann aus Nordkorea vorrücken. Und wenn das passiert, dann wäre das tatsächlich eine wesentliche internationale Eskalation in diesem Krieg und deswegen natürlich auch die Reaktion in der UN. Ich sage das auch gerne an diejenigen, die ja immer glauben, es handle sich hier um einen Stellvertreterkrieg. Wir sehen jetzt ganz klar, Nordkorea führt diesen Krieg bis zum letzten Russen. Na, und in Wirklichkeit handelt es sich hier um eine nordkoreanische Aggression. Schön, dass wir das auch jetzt mal festgestellt haben.
Die Ukraine hatte aber auch im weiteren Vorlegen dieser Information genau von solchen Strategien gesprochen, die Sie gerade schon skizziert haben, dass sich da mehrere Teams, sage ich mal, formen sollten, zwischen 3.000 und 5.000 Soldaten jeweils an verschiedenen Orten. Das scheint ja wirklich dieses System oder diese Strategie der Russen dahinter zu stecken. Wir haben auch schon die ersten Fragen, Herr Keub, vielleicht können Sie die beantworten, mehrere zusammengefasst. Wo genau sind denn jetzt diese nordkoreanischen Soldaten im Einsatz? Ist das speziell an der russischen Seite? Oder ukrainische Seite wird da gefragt. Gibt es sogar vielleicht einzelne Orte, die Sie schon benennen können?
Also gesichtet worden sind sie im Raum Kursk. Und das ist eigentlich das Interessante. Also sie wandern nicht in den Süden, in den Donbass sozusagen, wo die großen Fleischangriffe stattfinden, sondern dort sind sie zumindest gesichtet worden. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie da eingesetzt werden. Also das kann auch sein, dass es nur der Bereitstellungsraum ist, wo sie vielleicht jetzt die Front zum ersten Mal sehen und mit den lokalen Verhältnissen vertraut gemacht werden und dann geht's woanders hin. Aber von da, aus diesem Sektor, haben wir zumindest mal bestätigtes Videomaterial.
Was kann denn Nordkorea von Russland da im Gegenzug jetzt erwarten, wenn so viel Personal, sage ich mal, als Verstärkung hingeschickt wird?
Naja, das Problem ist eher auf russischer Seite. Also ich meine, Russland hat sicher noch Möglichkeiten, Nordkorea in irgendeiner Form zu kompensieren für diese Leistung. Weil das Land ist ja international isoliert und braucht natürlich irgendeine Form von internationalem Helfer. Das Problem ist eher, dass wenn Nordkorea das jetzt systematisch macht, also wirklich mehrere solcher Verbände, 3.000 Mann hinschickt, dass sie dann zunehmend ein Problem mit China bekommen. Weil Chinas Hauptmotiv ist es ja, Nordkorea zu kontrollieren. Und wenn sie jetzt sowas machen und damit möglicherweise Südkorea indirekt in den Konflikt hineinziehen, dann eskaliert vielleicht der Koreakrieg im Laufe dieses Krieges erneut und dann hat China ein großes Problem damit. Also ich glaube, das ist so der große Kontext, an den wir auch denken müssen. Also China ist sicher nicht happy darüber, dass das passiert. Woran sie auch denken sollten, ist ja, dass Russland, das sich ja immer so gerne als Großmacht sieht, ich sage immer dazu in Klammern, das moderne Russland ist nicht die historische Sowjetunion, die war Großmacht, modernes Russland nicht mehr, sieht sich aber immer noch so. Was sagt das über Ihre Armee aus, ne? Also wenn Sie sich jetzt auf Nordkorea verlassen müssen für solche Aktionen, weil vor dem Krieg war ja immer nur, ich bin hier Großmacht, ich spreche höchstens mit Biden, mit niemand sonst, alle anderen sind Zwerge. Das passt nicht so richtig zusammen, ne? Und vielleicht an der Stelle lohnt es sich mal kurz in die Demografie in Russland hineinzuschauen. Es gab heute einen interessanten Artikel im Kommersant. Das ist so die große russische Wirtschaftszeitung. Und die hat heute geschrieben, es gibt in Russland mittlerweile, muss man in meinen Notizen schauen, eine demografische Lücke von 2,7 Millionen Menschen. Also sprich 2,7 Millionen offene Stellen, die eigentlich besetzt werden müssten in der zivilen Industrie, in der Rüstungsindustrie und so weiter. Problem ist einfach, es sind keine Menschen mehr da. Fragen Sie sich mal, warum. Ne? Sofern sie nicht emigriert sind oder an der Front gefallen, die zentralasiatischen Arbeitsmigranten fangen auch schon an abzuwandern. Wo sollen die Menschen herkommen? Und eine Möglichkeit wäre jetzt vielleicht zu sagen, okay, dann müssen wir halt jetzt die russischen Menschen sozusagen ein bisschen aufsparen. Wenn wir die alle mobilisieren, haben wir niemand mehr, der in der Wirtschaft arbeitet. Trotzdem haben wir laufend Personalbedarf. Also wo soll der herkommen? Antwort, naja, dann schauen wir halt in andere Länder und lassen uns aus Nordkorea jemand schicken. Ich spekuliere jetzt etwas, aber das könnte vielleicht auch so ein Zusammenhang sein, weil diese russische Kriegswirtschaft, die sogenannte, die lässt sich natürlich auf dem Niveau nicht lange durchhalten, weil ihnen ganz pragmatisch gesagt die Menschen ausgehen.
Die Ukraine hat aber auch genauso Probleme, auf die kommen wir später noch zu sprechen, Herr Kolb. Es werden ja nun, Sie haben gerade China genannt, auch diverse Weltmächte und Regionen darauf schauen, was da Nordkorea hin entsendet. Und unser Zuschauer Abenteuerlust fragt, wenn Nordkorea nun mitmischt, heißt das, dass Südkorea nun auch mitmischen wird demnächst?
Also mitmischen würde ich nicht sagen, weil Südkorea kann nicht daran interessiert sein, dass der Konflikt lokal an der Demarkationslinie eskaliert, also sozusagen auf der eigenen Halbinsel. Sie haben auch schon, ich glaube, das war gestern öffentlich gesagt, wir werden keine direkte Unterstützung liefern. So, und dieses Wort direkt, das sollte Sie dann so ein bisschen stutzig machen, ne? Weil das kann auch heißen, wir schicken jetzt mal 1 Million Artilleriegranaten rüber in die Ukraine. Nur tun wir das halt nicht direkt, sondern über Pakistan oder über die USA. Und falls irgendjemand sagt, die kommen aus Südkorea, dann würden wir das natürlich sofort abstreiten, ne? Also Südkorea würde, wenn das passiert, sicher die Ukraine indirekt unterstützen, aber sie würden das wahrscheinlich offiziell leugnen, dass sie sowas machen würden. Allerdings ist der südkoreanische Präsident, ich glaube, wann ist er? Heute oder morgen? Auf jeden Fall in diesen Tagen in Kiew. Und ich denke, das ist kein Zufall, ne? Also diese Verschickung der nordkoreanischen Soldaten, das geschieht ja nicht von heute auf morgen. Das hat sich über einige Wochen wahrscheinlich schon abgezeichnet. Und ich denke schon, dass er das dann in Kiew auch ansprechen wird.
Unser Stream, Herr Kolb, steht unter der Frage, wie reagieren Kiews Verbündete, sprich der Westen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich dazu geäußert und erwartet nichts Großes. Wir können mal reinhören.
Die Stimme der westlichen Partner, die Stimme des globalen Südens und Chinas ist nicht so laut, wie sie jetzt sein muss, wenn es um nordkoreanische Kontingente auf dem Territorium Russlands geht. Ich denke, das ist sehr gefährlich. Damit wird eine neue Seite in diesem Krieg aufgeschlagen.
Herr Kolb, was glauben Sie, wird der Westen überhaupt antworten auf diese nordkoreanische Verstärkung?
Also ich denke, es kommt darauf an, wie nachhaltig das Ganze ist, beziehungsweise ob das jemals ein Niveau erreicht, wo es wirklich kriegsentscheidend ist. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich weiß, das klingt zynisch, aber es entspricht halt den Realitäten des Krieges. Bei einer Todesquote von 1.000 pro Tag sind die in 3 Tagen weg. Also insofern würde ich sagen, das hat dann keine kriegsentscheidende Wirkung. Wenn jetzt aber Nordkorea sich zu einem langfristigen Lieferanten entwickelt, also in dem Sinne, dass sie nicht nur irgendwelche ex-sowjetische Artilleriemunition oder Geschütze liefern, sondern auch nachhaltig einen Nachschub an Soldaten, also mit eigenen Kombattanten on the ground sind, dann könnte man das als Kriegseintritt Nordkoreas werten. Und dann wäre es tatsächlich so eine New Page, von der Zelensky spricht. Weil wenn das passiert, dann kann Südkorea nicht passiv bleiben und dann kann China auch nicht passiv bleiben. Und was dann passiert mit dem Westen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gab heute oder gestern eine Bundespressekonferenz, wo das auch gefragt wurde. Was ändert sich jetzt an der deutschen Politik? Antwort, nix. Klar, vielleicht hat man das noch nicht ganz verstanden. Auch nach 3 Jahren Krieg jetzt bald immer noch nicht, ne? Dass es hier um etwas größere Zusammenhänge geht, als nur irgendwelche regionalen Kampfhandlungen in irgendwelchen Ostprovinzen. Also ich denke, Interessanterweise hat Nordkorea jetzt die Initiative, weil von denen hängt es ab, also je nachdem, wie intensiv und wie lange die das weitermachen, wie man das interpretieren muss und ob das dann in Richtung Kriegseintritt Nordkoreas interpretiert werden muss. Und deswegen sehen Sie auch, deswegen ist die UN auch so hitzig und so alarmiert, ne? Weil der Konflikt dann sich ausweitet in Sphären, wo man ihn gar nicht vermutet hat.
Unser Zuschauer Michael interessiert sich so für diese Zeitebene. Wenn man jetzt vom Westen im Winter entscheidet, dass man wieder mehr liefern will, schreibt er, dann kommt das ja erst im Sommer an. Ist das dann nicht eigentlich zu spät?
Nein, also das ist jetzt eine ziemlich starke Annahme, die Sie da treffen. Das würde nur dann der Fall sein, wenn man es quasi erst from scratch, also komplett neu produzieren müsste. Das läuft aber nicht so, sondern die Unterstützung der Ukraine läuft ja so, dass man aus den bestehenden Lagern, also vor allem aus den amerikanischen APS-Sites und aus den lokalen Lagern in den USA das Material herausnimmt und es von dort in die Ukraine schiebt. Und dann produziert die US-amerikanische Industrie lokal nach. Ne? Also es ist sozusagen vorausschicken und dann nachproduzieren mit modernerem Material. Dass man die Lager leert, obwohl man keinen Ersatz hat, das ist eher in Kontinentaleuropa so. Also zum Beispiel Dänemark hat ja seine sämtlichen Artilleriesysteme abgegeben an die Ukraine. Und daran ist auch nichts Schlechtes, weil ich meine, wenn Sie jetzt die Wahl haben, was machen Sie mit Ihren Systemen? Ne? Liefern Sie es an die Ukraine, wo die Front wackelt, oder lassen Sie es zu Hause stehen, wo es keinen Kampfwert hat? Sollten Sie eigentlich nicht lange nachdenken. Aber dann sind wir wieder bei der alten Frage Rationalität. Also was ist militärökonomisch rational versus emotionale Überzeugungen? Ne? Und ich würde ja immer sagen, manche in Europa haben es halt immer noch nicht verstanden. Aber wenn Sie jetzt halt sehen, wie die Front im Süden langsam eingedrückt wird, ne, dann wäre es definitiv Zeit, darüber nachzudenken, ja.
Bevor wir gleich mit Markus Kolb die Lage an der Front im Donbass analysieren, habe ich mit unserem Reporter Dara Hassanzadeh gesprochen. Er war bei Soldaten an der Front und berichtet über die Rekrutierung in der Armee. Zuerst wollte ich von ihm aber wissen, mit wie viel Sorge die Ukrainer Nordkoreas Beteiligung am russischen Angriffskrieg betrachten.
Ja, es war eine schlechte Nachricht mehr, die die Menschen hier erreicht hat. Sie waren jetzt nicht erschüttert, aber doch durchaus besorgt. Denn es sind ja Soldaten, die auf der Seite eines übermächtigen Feindes kämpfen, der hier in einer großen Invasion seit 2,5 Jahren das Land zerstört. Und da sind die Menschen natürlich voller Sorge, weil sie auch natürlich ahnten, dass dann auch auf ukrainischer Seite die Armee erhöht zahlenmäßig sich ja vergrößern muss. Und das geschah ja dann auch später. Und das kann sie natürlich dann auch persönlich treffen. Interessanterweise war das bei den Frontsoldaten, habe ich ein anderes Bild erlebt. Dort sah man mehr den Feind, der wenige Kilometer entfernt ist. Und ob das jetzt Nordkoreaner seien oder Russen, die einen angreifen und töten wollen, sagte mir ein Soldat, das mache dann doch nicht so den großen Unterschied. Auch sprach man da sehr pragmatisch drüber, wie diese Einheiten kommunizieren. Also nicht untereinander, sondern mit den russischen Einheiten und ob diese Einheiten auch in dem modernen Drohnenkrieg, der an der Front herrscht, geschult und ausgebildet sind und damit umgehen könnten. Also das sind zwei verschiedene Blickwinkel auf diese Meldung.
Unser Zuschauer Lazar schreibt, wie soll die Ukraine diesen Krieg überhaupt gewinnen können, wenn man objektiv die Soldatenanzahl zu Russland vergleicht? Irgendwann gehen der Ukraine doch die Soldaten aus, schreibt er. Die Ukraine benötigt da dringend Soldaten. Das ist ja auch keine neue Meldung mehr. Es läuft eine Mobilisierungswelle jetzt seit geraumer Zeit, Dara. Du hast das ein bisschen mitverfolgt. Wie ist da der Stand der Dinge eigentlich?
Ja, die Mobilisierungswelle die jetzt angekündigt wurde, der Plan in dieser Woche, die wurde schon von langer Hand geplant im Februar, im Frühjahr. Und zwar mit einem Mobilisierungsgesetz, wodurch alle Ukrainer, die älter sind als 18 Jahre bis 60 Jahre, sich registrieren müssen. Damit wurde eine Grundlage geschaffen. Dann ist der Staat auch dazu übergegangen und hat die kritische Infrastruktur ausdefiniert. definiert und diese Betriebe haben dann auch einzelne Mitarbeiter vorhalten dürfen, bis 50% ihrer Belegschaft. Das große Problem hier in der Ukraine ist aber, dass die Arbeitskräfte fehlen und zwar in der zivilen Wirtschaft, also nicht in der kritischen Infrastruktur. Und das ist ja genau der Bereich, aus dem mobilisiert werden soll. Sprich, man nimmt an funktionierenden Unternehmen weitere Arbeitskräfte mit, dann können sie nicht produzieren, sie zahlen dann auch am Ende keine Steuern, mit denen der Sold gezahlt werden sollte. Und dieser Kreislauf war auch der Grund, warum die Ukraine sich ganz lange vor einer weiteren großen Mobilisierung, ich sage jetzt einfach mal, gedrückt hat. Denn militärisch notwendig war sie schon lange und wurde auch von den von fast allen Generälen seit Beginn des Krieges gefordert.
Blickt man denn jetzt auch auf andere mögliche Partner, wo man weiß, dass Nordkorea Soldaten schickt, Stichwort Südkorea?
Ja, das ist das ganz große Thema hier. Selenskyj hat am Anfang der Woche gesagt, dass er noch diese Woche den südamerikanischen Präsidenten erwartet. Heute hat er dem koreanischen Fernsehen ein Interview gegeben und sich selbst daraus zitiert auf seinem Telegram-Kanal. Er hat gesagt, dass es die offizielle Anfrage gäbe von Südkorea, dass man Militärexperten ins Land schicken wollen, in die Ukraine zur Beobachtung. Er sei bereit und die Ukraine im Allgemein diese nicht nur zu empfangen, sondern auch die notwendigen Daten zu teilen. Er sagte aber auch, dass er einen Repräsentanten nach Südkorea schicken wolle, um weitere Details zu besprechen, insbesondere was militärische Hilfe für die Ukraine angeht. Ganz vorne nannte er da natürlich die Flugverteidigung und Artilleriemunition. Dieser Mangel ist ja auch wirklich der Grund, warum die Front im Osten so wackelt. Und das hat auch damit zu tun, dass der Westen versprach, 1 Million Geschosse zu liefern, die es aber nie geschafft hat. Im Gegenzug hat aber Nordkorea zuverlässig an Russland geliefert. Und das werden die Sachen sein, die Themen sein, die dort besprechen werden sollen. Er fügte aber selber an, dass er nicht wisse, wie Südkorea auf seine Anfrage reagieren wird. Aber die Diplomatie zwischen Kiew und Seoul, die läuft jetzt auf Hochtouren.
Zum Abschluss, Dara, du warst am Wochenende im Nordosten der Ukraine unterwegs, an der Front in Kupjansk. Hast mit Soldaten gesprochen, sie begleitet. Wie ist aktuell die Stimmung dort?
In der Einheit, wo ich war, herrschte schon Müdigkeit, aber es war alles noch sehr diszipliniert. Die Soldaten sollten normalerweise an diesem vorderen Posten, es war eine Artillerieeinheit, 2 Wochen bleiben. Sie leben da im Wald in einfachsten Verhältnissen und müssen sich tarnen. Und zwar Tag und Nacht vor Drohnen, auch vor Infrarotdrohnen der russischen Seite, damit sie nicht entdeckt werden. Ihr Raketenwerfer ist nämlich ein wirklich wichtiges Ziel für die russische Seite. Mir hat ein Soldat gesagt, dass er jetzt schon so lange kämpfe, dass er nicht glaube, dass er wieder zurück ins zivile Leben gehen könne, selbst wenn der Krieg enden sollte oder eine Art Waffenstillstand kommt und er auch deshalb seine Zukunft danach weiter in der Armee sieht und hoffentlich vielleicht auch in einem NATO-Verband. Das war die Atmosphäre dort. Sie hatten wirklich 40 Abschussrohre bei ihrem Raketenwerfer und konnten sie nur mit 7 Schuss laden. Das ist natürlich auch die Realität.
Und damit zurück zu Markus Kolb, Militärökonom, zugeschaltet aus Zürich heute für uns im Stream. Herr Kolb, schauen wir uns mal die Front an, die aktuelle Lage. Gerade haben wir über Kupjansk gesprochen. Es ist sehr angespannt weiterhin dort. Wie nehmen Sie das alles wahr? Ein Zuschauer hat es gerade sogar ein bisschen drastischer bei uns im Chat formuliert. Kann es sein, dass es dem Ende zugeht? Die Front ist an mehreren Stellen durchbrochen worden, schreibt er. Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, man muss die Front nach Sektoren differenzieren. Also Angriffe finden natürlich ständig statt, ne, an allen Sektoren der Front. Allerdings würde ich sagen, sind die beiden Sektoren, also bei Kupjansk und links unten bei Saporischschja, diejenigen, die noch relativ stabil sind. Das heißt nicht, dass da keine Angriffe stattfinden, aber es heißt, es gibt nicht diese extremen Fleischwellen, die wir jetzt alle in den Medien gesehen haben, sondern dort herrscht sozusagen nur normaler Abnutzungskrieg. Diese Stellungen sind auch relativ gut befestigt. Also vor allem, wenn Sie die Südfront nehmen bei Saporischschja, da gibt es mehrfach gestaffelte ukrainische Verteidigung in der Tiefe und da kommen die Russen schlichtweg nicht durch. Das ist auch diese beiden Sektoren bei Kupjansk und Saporischschja, das ist eigentlich da, wo wir hauptsächlich mechanisierte Kriegführung haben. In Kursk ist das übrigens auch so. Also sprich, versuchen die Russen hauptsächlich mit gepanzerten Fahrzeugen vorzustoßen. In dem Sektor, den wir in der Mitte sehen, zwischen Chasiv-Jar und Wuhleda, ist es allerdings anders. Da dienen mechanisierte Fahrzeuge eigentlich nur noch als Taxis, um die Fleischangriffe sozusagen ins Gelände zu tragen. Also die fahren die Infanterie dort hinein, laden sie ab und drehen sofort wieder um und fahren zurück. Also das ist quasi Erster Weltkrieg, ne? Fleischwelle um Fleischwelle vorschicken. Und parallel werden die Stellungen noch aus der Luft bombardiert. Und das ist das eigentliche Hauptproblem der Ukraine. Also Artilleriemangel hat sie zwar auch, aber in dem Sektor ist es halt vor allem die Fähigkeit der Russen, die ukrainischen Verteidigungsstellungen einfach mit maximaler Brutalität so lange aus der Luft zu bombardieren, bis sie nicht mehr nutzbar sind. Und sobald das der Fall ist, wird dann die Infanterie vorgeschickt. Deswegen sieht die Landschaft auch so aus, ne? Also diese Kraterlandschaft, die Sie da sehen, die sieht nicht so aus, weil der Infanteriekampf stattfindet, sondern weil die Luftwaffe das ständig beschießt und damit die Gegend dem Erdboden gleich macht, ne? Also deswegen Erster Weltkrieg als Beispiel,
ja.
Ist eigentlich nicht schlecht das Bild. Und Sie sehen auch, wie die Kampfführung hier degeneriert, die russische, ne? Also von 22, wo sie noch operiert haben, in großen mechanisierten Gruppen, dann ging es runter zu 23, mehr Infanterie. Jetzt sind wir beim Thema solche Turtle Garden Sheds, ja, also so Mad Max Technologie, die rumfährt, und Infanterie auf Elektroscootern oder nur noch zu Fuß. Und das können sich die Russen nur leisten, weil sie halt bereit sind, diese enormen Verluste einfach hinzunehmen, also die Menschen einfach hinzuopfern, ne? Aber Sie sehen, auch in Russland führt das eben langsam zu Problemen in der zivilen Wirtschaft.
Weil Sie es jetzt öfters verwendet haben, diesen Begriff Fleischangriff und Fleischwelle, das ist vielleicht nicht jedem geläufig. Herr Kolb, lassen Sie uns das ganz kurz mal für den Chat, für die Community erklären. Der Begriff spielt auf den Beginn des Zweiten Weltkrieges an. Führen Sie es am besten genauer aus, wie Sie es meinen?
Also es gab es in beiden Weltkriegen, also sowohl im Ersten Weltkrieg, Beispiel für die zaristische Armee wäre die Brusilow-Offensive 1916, im Zweiten Weltkrieg wären es die sogenannten Schukow-Methoden. Das ist einfach die Art und Weise, wie die Armee, die russische, kämpft, also ohne jede Rücksicht auf das individuelle Soldatenleben. Also das Fleischangriff heißt im Klartext, man schickt die Leute vor in dem Bewusstsein, dass 80% höchstwahrscheinlich sterben werden und nicht einmal das operative Ziel erreichen. Das macht nichts. Dann schickt man die nächste Welle vor. Die hebt dann sozusagen das Gewehr der gefallenen Vorgänger auf und rückt 10 Meter weiter vor, bis die auch alle weg sind. Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. So lange quasi, bis die gegnerische Stellung erreicht ist. Oder man sagt einfach, ist mir egal, ob wir 20 Mann hinopfern müssen für einen gegnerischen Soldaten. Wir haben einfach genug und irgendwann stoßen wir schon durch. Das ist eine ausgesprochen brutale Methode der Kriegführung. Eine übrigens, die natürlich auch nicht wirklich kompatibel ist mit dem humanen Kriegsvölkerrecht. Also vor allem nicht, wie sie dann den Gegner behandeln, ne, wenn sie dann mal ankommen in der Stellung. Und Solange Russland sich das leisten kann, von der Anzahl Menschen her, merken sie das nicht. Aber jetzt merken sie eben, wie es langsam in Russland anfängt zu wackeln, weil die Menschen nicht mehr da sind und auch kein Ersatz für die mehr da sind. Sieht man übrigens auch in den russischen Mobilisierungsprämien, die immer weiter steigen. Also quasi die Prämien, die man ihnen anbietet, wenn sie Kontraktnik werden, die liegen mittlerweile 2,5-mal so hoch wie noch bei Beginn der Mobilisierung. Also sie merken, das wird zunehmend schwieriger. Aber das heißt nicht, dass die russische Armee deswegen von dieser Taktik abrückt. Im Gegenteil. Die Kriegführung wird, also seit der Mobilisierung, wird immer brutaler und sie nimmt immer weniger Rücksicht eigentlich auf das menschliche Leben, das da eingesetzt wird.
Wir haben mehrere Fragen, Herr Kolb, in der Community betreffend der Verluste. Das sind ja Zahlen, die es offiziell von russischer Seite oder ukrainischer Seite so noch nicht gibt aktuell. Es gibt nur diese Zahl, die liegt mir vor, von Erkenntnissen britischen Militärgeheimdienstes pro Tag im Schnitt 1271 russische Soldaten getötet oder schwer
verwundet sein sollen und seit Kriegsbeginn wohl mehr als 600.000. Wie gesagt, das ist jetzt nicht von russischer Seite bestätigt, sondern das sind Beobachtungen des britischen Militärgeheimdienstes. Auf der anderen Seite, die Ukrainer haben auch schwere Verluste erleiden müssen und sind nach wie vor händeringend auf der Suche nach neuem Personal. Und vor allem vermeldet der Vertreter des obersten Gerichtshofes jetzt in dieser Woche ukrainischen Medien, dass es wohl sogenannte Deserteure gibt, also ukrainische Soldaten, die einfach ja, die Front, das Militär, die Militäreinheit verlassen würden. Wer hat denn jetzt mit Blick auf den drohenden Winter da die besseren Chancen?
Also Deserteure gibt es auf beiden Seiten, auch bei den Russen. Wenn die eingefangen werden, werden sie entsprechend brutal behandelt. Also das ist nicht ungewöhnlich. Ich würde sagen, das gibt es in jedem Krieg. Die Zahlen des britischen Militärgeheimdienstes, das überdeckt sich so ziemlich mit dem, was ich höre oder von Open-Source-Analysten sehe, die ich beobachte. Einfach um das in den historischen Kontext zu stellen, das sind Verlustraten, wie sie Russland zuletzt im Krimkrieg gehabt hat, 1856, also 1000 pro Tag. Es gibt Ihnen eine Idee über die Brutalität der Kriegführung. Man muss aber auch sagen, wir sind noch lange nicht bei den Quoten des Ersten oder Zweiten Weltkriegs, wo Zehntausende hingeopfert wurden, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Also insofern, es bewegt sich dazwischen. Zahl von 600.000, also nicht Gefallenen, sondern Casualties, also Killed in Action und Wounded in Action. Das kommt auch hin mit dem, was ich so sehe. Und jetzt müssen Sie sich im Klaren sein, Russland kann den Kampf so führen, weil Russland keine Rücksicht nehmen muss auf menschliches Leben. Die Ukraine kann das aber nicht. Das heißt, sie hatte halt das Problem, dass Russland sie vor allem in diesem Sektor, den wir gerade gesehen haben, zwischen Wuleda und Chasivya, dass Russland ihr die Kampfführung quasi aufzwingt. Ne? Also sagt, wir gehen hier rein mit Fleischangriffen ohne Rücksicht auf Verluste. Und provozieren dich sozusagen, du musst das auch so machen. Ne? Und das kann die Ukraine schlichtweg nicht, weil dafür hat sie nicht die zivilgesellschaftlichen Mechanismen. Also Sie sehen ja, wie schwierig das ist, diese Mobilisierung in der Ukraine überhaupt durchzubringen. Und ich denke auch nicht, dass es militärisch das Richtige wäre, sondern was die Ukraine bräuchte, wäre erstens massive Artillerieüberlegenheit und zweitens lokale Luftüberlegenheit an der Front. Und das ist immer noch das gleiche Problem, über das ich seit Monaten predige, solange es den Russen gelingt, lokal an der Front die Überlegenheit zu halten und die ukrainischen Stellungen aus der Luft anzugreifen und die Ukraine sich nicht dagegen wehren kann, solange können die Russen die Voraussetzungen schaffen für diese Fleischangriffe. Sonst könnten sie die nämlich gar nicht vortragen. Daraus folgt aber auch, wenn die Ukraine massive Artillerie hätte, massiven Einsatz von Clustermunition oder lokal Kampfflugzeuge einsetzen könnte, um die Front ebenfalls zu bombardieren, dann sähe das ganz anders aus. Und das könnte ironischerweise jetzt eine Wendung sein durch den Kriegseintritt Nordkoreas. Also sprich, dass man sagt, okay, wenn die Lage jetzt schon so schlimm ist, dann müssen wir die Ukraine jetzt eben in die Lage versetzen, in der Art und Weise zurückzuschlagen. Und Sie sehen übrigens, wie das auch funktioniert. Also Sie haben ja vorhin das kurz erwähnt, dieses Agreement, das es jetzt gibt zwischen der Ukraine und Russland, dass man aufhört, die Energieinfrastruktur gegenseitig zu beschießen. Warum haben die Russen das gemacht? Nicht, weil sie plötzlich lieb und freundlich geworden sind über Nacht, sondern weil die Ukraine gedroht hat, wir können mit unseren Langstreckendrohnen alles bei euch erreichen. Militärische Ziele, Raffinerien, Öldepots. Und wenn ihr nicht aufhört, uns zu beschießen, dann beschießen wir eure Ölindustrie. Und dann tut's aber richtig weh. Also ergo, man einigt sich darauf, es gegenseitig zu unterlassen. Und Sie sehen, plötzlich funktioniert das. Das ist, was ich immer sage, Russland versteht nur die Sprache der Stärke. Solange Russland in dem Frontsektor aber solche Bilder sieht, also nach dem Motto, okay, es fallen halt 1000 pro Tag, aber so what, am Ende kommen wir halt durch. Solange macht Russland damit weiter.
Aber ist das wirklich ist so einfach, Herr Kolb, wenn der Ukraine eigentlich auch die Hände gebunden sind, die Langstreckenraketen weiter ins Landesinnere nach Russland einzusetzen?
Der Ukraine sind nicht die Hände gebunden. Das ist ein politischer Entscheid des Westens, so etwas nicht zuzulassen, der militärisch keinen Sinn macht. Ne? Sie können nicht auf der einen Seite sagen, hier whatever it takes und wir unterstützen die Ukraine solange wie es dauert. Und auf der anderen Seite sagen sie, ja, aber du darfst das nicht und du darfst jenes nicht und du darfst dies nicht, was ich immer sage. Ne? Keine NATO-Armee würde so kämpfen. Die USA, wenn sie Kriegspartei wären, die würden reingehen mit der kompletten Luftüberlegenheit und Russland in 3 Tagen platt machen. Ja, also dieser Krieg ist eigentlich eine gewaltige Blamage für den gesamten Westen. Ein einziges Fehlen von Rückgrat. Ja, das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und solange das nicht passiert, wird sich diese Malaise so weiter hinziehen. Und wie gesagt, vielleicht wird Nordkorea jetzt so eine Art negativer Motivator, ne, dass man merkt, Man kann nicht einfach so halbherzig da hinstehen und sagen, wir machen so ein bisschen was, weil sonst wird es immer schlimmer. Und am Ende gehen einem irgendwann dann die Länder aus, über deren Territorium man verhandeln kann. Und irgendwann ist man dann selber dran. Ne? Das sollte man vielleicht ab und zu mal bedenken, ja, dass wir hier über größere Kontexte reden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, über größere Kontexte als nur irgendwelche Ostprovinzen, die keinen Menschen interessieren.
Aber jetzt mit Blick auf die nächsten Monate, der Winter kommt, Herr Kolb, und es gibt jetzt diese Erkenntnisse der nordkoreanischen Unterstützung. Letzte Frage für heute Abend. Befürchten Sie eine weitere Eskalation? Kann das noch weiter eskalieren, wenn sich jetzt noch mehr Parteien, noch mehr Mächte vielleicht einmischen?
Also bevor der Winter kommt, kommt erstmal die Rasputiza. Ne? Und wenn die kommt, dann hören zunächst mal solche großen Infanterieangriffe auf, also zumindest für einige Wochen, weil sie halt im Schlamm stecken bleiben. Ne? Und das gibt der Ukraine dann zunächst mal vielleicht ein paar Wochen Luft, um sich etwas zu konsolidieren. Das heißt natürlich nicht, dass es im Winter, wenn der Boden dann durchgefroren ist, dann nicht wieder weitergeht. Ne? Aber ich würde sagen, Eskalation ist für Russland gefährlicher als für den Westen. Sie müssen sich im Klaren sein, dass wir hier ein strategisches Kalkül versus ein taktisches spielen. Ich habe ja immer gesagt, der Krieg ist für Russland strategisch verloren. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Ukraine durchhält und ohne Unterstützung des Westens funktioniert das nicht. Und das weiß Putin natürlich und deswegen fährt er ein taktisches Kalkül. Also er sagt, klar, auf Sicht von 3 Jahren oder 2 sogar kann ich das nicht durchhalten. Aber auf taktische Sicht, also wenn es mir gelingt, den Westen zu demoralisieren oder zu spalten oder einfach die Ukraine lokal zu demoralisieren, dann komme ich schon irgendwie durch. Also sozusagen 5 Minuten, bevor mir zu Hause der Laden zusammenbricht, erreiche ich in der Ukraine irgendeine Form von lokalem Erfolg oder von temporärer Stabilisierung. Das kann ich dann nutzen, um mich vorzuschieben, um mich zu konsolidieren und in 5 oder 10 Jahren kommt dann die nächste Runde. Also das ist das Kalkül, mit dem wir es zu tun haben, strategisch versus taktisch. Und sein Kalkül ist, dass der Westen nicht in der Lage ist, diese taktische Phase zu überbrücken. Und deswegen versucht er jetzt sozusagen, solange er dieses Zeitfenster noch hat, und es wird immer knapper, ne, es beginnt sich zu schließen, versucht er alles an Ressourcen reinzudrücken, was er hat. Deswegen leert er die sowjetischen Lager. Und ich denke, deswegen versucht er eben auch diese Aktion mit Nordkorea. Wenn Sie jetzt sagen, an wen könnte das noch weiter eskalieren? Also ich meine, der Iran liefert ja bereits, ne? Jetzt auch noch Nordkorea, okay. Aber ansonsten sind nicht mehr allzu viele Nationen da. Also Armenien und Kirgisistan, ja, die kann er als Schmuggelkorridore benutzen, um gefälschte Bills of Lading auszustellen. Aber sonst, also in Eurasien gibt es nicht mehr so viel, auf das er zugreifen kann, ne? Insofern würde ich sagen, also Eskalation im klassischen Sinne jetzt, so dass quasi so ein Domino-Effekt wie im Ersten Weltkrieg eintritt, das glaube ich eher nicht. Was er aber durchaus machen kann, ist Störaktionen durchzuführen, also quasi den Krieg zum Beispiel auf die Weltmeere zu tragen, indem er sagt, okay, die Houthis, ne, die kann ich über den Iran steuern und die machen jetzt einfach das Rote Meer zu. Und da kommen halt keine westlichen Handelsschiffe mehr durch. Ja, oder mit seinem lokalen Crony Nicaragua könnte er in Südamerika das Gleiche versuchen. Also zu sagen, okay, wenn wir irgendwann den Nicaragua-Kanal bauen, dann könnten wir den vielleicht zumachen. Ja? Oder wenn der Pol taut, dann könnten wir versuchen, mit der Nordflotte Kanada zu bedrohen. Also sowas ist schon vorstellbar, aber das wären dann eher so niederschwellige Störmanöver, ja? Die er global projizieren könnte. Aber Eskalation in dem Sinne, dass sich jetzt globale Koalitionen bilden, das glaube ich nicht, weil dazu ist Russland ökonomisch gar nicht in der Lage. Also Sie müssen ja denken, wie die Kräfteverhältnisse sind, allein zwischen den USA und Russland. Russlands Bruttoinlandsprodukt ist nicht mal das von Texas. Also ich sage jetzt mal Texas, ne, weil beides Petrodollar-Ökonomien sind. Die USA haben bisher nicht mal 5% ihres Verteidigungsbudgets eingesetzt, um die Ukraine zu unterstützen. Also das ist ein Witz, ja, und man könnte das sehr, sehr schnell beenden. Es ist halt, wie ich immer sage, es ist eine Frage der Entschlossenheit.
Soweit also die Analyse von Militärökonom Markus Kolb. Nach seiner Einschätzung hat Nordkoreas Beteiligung keine kriegsentscheidende Wirkung. Im Gegenzug rechnet er zumindest mit indirekter militärischer Unterstützung aus Südkorea für die Ukraine. Die ganze Sendung findet ihr mit allen Bildern und detaillierten Karten auf unserem ZDF-Heute-YouTube-Kanal und bei uns auch in der ZDF-Heute-App. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr übrigens auch nächste Woche Donnerstag um 19.30 Uhr live mit dabei sein und eure Fragen an unsere Gäste stellen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.